Nachrichten.
Mit Jan Vesper. Bunt, ausgelassen und vielfältig, aber mit neuer Strecke. Zehntausende sind beim Karneval der Kulturen am Nachmittag durch Berlin-Friedrichshain gezogen. Polizei und Veranstalter sprachen von einer friedlichen und ausgelassenen Stimmung. 68 Gruppen mit rund 4000 Akteurinnen und Akteuren haben sich laut Veranstalter tanzend, trommelnd oder singend beteiligt. Wegen einer Baustelle in Kreuzberg war der Umzug zum ersten Mal in seiner fast 30-jährigen Geschichte nach Friedrichshain verlegt worden. In Kreuzberg rund um den Blücherplatz geht das Straßenfest noch bis morgen Abend weiter. Nach erneuten Protesten in Los Angeles gegen das Vorgehen der Bundesbehörden gegen Migranten hat US-Präsident Trump die Entsendung von 2000 Nationalgardisten angeordnet. Die ersten sind nun in L.A. angekommen, wie Andreas Hein berichtet.
Die Truppen der Nationalgarde stehen in der Nähe des Rathauses in Downtown. Dort sind für heute Nachmittag weitere Demonstrationen angekündigt. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, ist nach wie vor entsetzt darüber, dass Präsident Trump die Nationalgarde schickt. Er hatte ihr vorgeworfen, die Lage nicht im Griff zu haben. Seit Freitag dauern die Proteste an verschiedenen Orten in Los Angeles an, friedliche und weniger friedliche. Am Freitag hatte die Einwanderungsbehörde in verschiedenen Stadtvierteln von Los Angeles Razzien durchgeführt und mehr als 40 Menschen festgenommen.
Innenminister Dobrindt will die Bundespolizei mit Tasern ausrüsten, also mit Geräten, mit denen Elektroschocks aus der Distanz abgegeben werden können. Kritik kommt von der Opposition, Zustimmung von Seiten der Polizei. Lissy Kaufmann fasst die Reaktionen zusammen.
Die Gewerkschaft der Polizei, GdP, begrüßt das Vorhaben von Innenminister Dobrindt, künftig auch Bundespolizisten mit Elektroschockern auszustatten. Deutliche Ablehnung kommt aus der Linkspartei. Die Bundestagsabgeordnete Bünger hält Dobrindts Forderung für falsch und gefährlich. Beim Einsatz von Tasern sinke die Hemmschwelle. Statt zu deeskalieren, würde noch mehr aufgerüstet. Die Grünen fordern vom Innenministerium, genau darzulegen, welchen Nutzen der Taser haben soll.
In Madrid haben Zehntausende gegen die sozialistische Regierung von Ministerpräsident Sanchez demonstriert. Die Opposition wirft Sanchez unter anderem Korruption vor. Aus Madrid berichtet Mark Hoffmann.
Hintergrund sind mehrere Korruptionsvorwürfe im Umfeld der regierenden sozialistischen Partei PSOE. In einem Fall wird etwa gegen den Bruder von Regierungschef Sanchez ermittelt, wegen möglicher Vetternwirtschaft. Es ist nicht die erste Großkundgebung dieser Art, zu der die konservative Partei PP mobilisiert hat, seit der letzten Parlamentswahl in Spanien vor 2 Jahren. Die nächsten regulären Parlamentswahlen stehen in 2 Jahren an.
Sturmböen haben heute in Brandenburg Bäume umstürzen und Äste herabfallen lassen. Das berichten die Regionalleitstellen Lausitz und Nordwest. In Strausberg im Kreis Märkisch-Oderland fuhr eine S-Bahn laut Bundespolizei gegen einen Ast und kam auf offener Strecke zum Stehen. Die S5 war kurzzeitig unterbrochen. Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte dem RBB, dass es in der Hauptstadt keine größeren wetterbedingten Einsätze gab. Man habe lediglich vereinzelt herabengende Äste absägen müssen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat auch das Spiel um Platz 3 in der Nations League verloren. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann unterlag in Stuttgart mit 0:2 Vizeweltmeister Frankreich. Im Endspiel treffen Spanien und Portugal um 21 Uhr aufeinander. Die Füchse Berlin sind zum ersten Mal deutscher Handballmeister. Durch ein 38:33 bei den Rhein-Neckar-Löwen haben sich die Füchse den historischen Titelgewinn gesichert. Und soweit unsere Nachrichten. Weitere Meldungen bei rbb24.de.
Wetter.
16 bis 17 Grad in Berlin, 15 in Lenzen und 18 in Spreenhagen. Sehr windig immer noch und weiterhin Schauer. Auch morgen am Pfingstmontag wechselhaft mit Schauern. Nur selten kommt die Sonne raus und es wird der kühlste Tag der Woche bei 17 bis 19 Grad.
Verkehr.
Von den Brandenburger Straßen derzeit keine Störungsmeldungen. Stadtverkehr Berlin, Friedrichshain bis Mitte, Frankfurter und Karl-Marx-Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen ist der Abschnitt zwischen Gürtel- und Gruner-Straße bis morgen früh in beiden Richtungen gesperrt. Außerdem gibt es in Kreuzberg viele Sperrungen für das Straßenfest rund um den Blücherplatz bis Dienstag früh. Neukölln, die Wildenbruchstraße ist zwischen Kielufer und Harzer Straße in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Westend, die Preußenallee ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend gesperrt und noch zur S-Bahn. Bis Dienstag, Betriebsschluss, wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse. Wir wünschen gute Fahrt.
Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3 mit Anne-Dore Krohn und Thomas Böhm.
herzlich willkommen zur zweiten Stunde.
Sag mal, Thomas, hast du eigentlich schon mal in Kryptowährungen investiert?
Nein, habe ich nicht. Obwohl ich genug Leute kenne, die es getan haben und dann schön viel Geld verloren haben. Ich habe dann still in mich rein geschmunzelt und gedacht, gut, dass ich das Geld versoffen habe.
Ich bin jedenfalls gespannt auf das Gespräch mit Juan Escuse. Mit dem sprechen wir nämlich gleich über sein neues Buch, Tausendmal so viel Geld wie jetzt. Und für dieses Buch hat er sich mit mehreren Menschen getroffen, die mit Kryptowährungen so richtig reich geworden sind.
Bis dahin gibt's Young Silver Fox mit Stevie und Sly.
Dass es am Ende so eskaliert, habe ich mir nicht erträumen können. Das sagt ein Sebastian in Juan Escuses neuem Buch. Und weiter sagt er, weil ich damals ja auch nicht gedacht habe, ich will tausendmal so viel Geld wie jetzt.
Sebastian ist einer, der sein Glück mit Kryptowährung versucht hat und immens reich damit geworden ist. Vier solcher Kryptogewinner porträtiert Juan Escuse in seinem Buch tausendmal so viel Geld wie jetzt. Und mit Juan Escuse sind wir jetzt verbunden. Hallo, guten Tag, Herr Guse.
Hallo.
Ja, Herr Guse, Sie sind Autor und Soziologe. Zuletzt sind von Ihnen die Romane Lärm und Wälder und Miami Punk erschienen. Was hat Sie jetzt dazu bewogen, sich mit Kryptowährungen zu beschäftigen und warum wollten Sie darüber schreiben?
Die Antwort darauf ist vielleicht zweiteilig. Die eine hat eigentlich im Grunde nicht direkt was mit Kryptowährungen zu tun. Also zunächst werde ich als Soziologe und Autor gleichermaßen hellhörig, wenn da etwas entsteht, etwas ist, was sich als Disruption erzählt. Also wenn etwas daherkommt und sagt, etwas Bestehendes ist vorbei und jetzt kommt was Neues. Und das sind wir. Da ist schon mal Musik für mich und wieso, da möchte ich rein. Und das andere ist dann das wirklich Inhaltliche. In der Soziologie ist es ja auch, wenn man eine allgemeine Theoriebildung betreiben will oder einen konzeptionellen Beitrag hat, dann macht man das an einem konkreten Gegenstand. Und Kryptowährungen oder sozusagen die Versprechungen, die mir damit verbunden sind, die Sehnsüchte, die das erfüllen soll für das einzelne Individuum, sind für mich der Gegenstand, an dem ich so ein gesamtgesellschaftliches Moment irgendwie abbilden lässt, nämlich so eine Krise der Erwerbsarbeit, der Erwerbsgesellschaft, der Mittelschicht, die sozusagen nach alternativen Vermögensbildungsmitteln und Wegen sucht.
Und es liest sich auch wie Literatur. Allein die erste Fallgeschichte, das ist die von Basti, das ist ein Kiffer und der hat illegales Bargeld vom Dealen, das legt er auf ein Krypto-Wallet und dann gewinnt er erst aus Zufall, dann wird es zur Methode. Um sich zu erden, arbeitet der aber trotzdem auf dem Friedhof für 10,50 Euro die Stunde, obwohl er eigentlich mit Krypto gerade 30.000 Euro am Tag verdient. Was hat Sie an diesem Mann interessiert, Herr Guse, dass er eben nicht so ein typisches neureichen Leben lebt? Also er hat eben nicht den Cabrio oder die Villa im Grünen.
Genau, also die Figuren, die letzten Endes im Buch gelandet sind, ist eben, bildet nicht alles ab an das Sample, an Personen, das ich getroffen habe. Eine Sache, die sie gemein haben, ist eben, dass sie nicht diesen Sprung, diesen ökonomischen Sprung auch in ihrem Lebensstil übersetzen. Also nicht eine Änderung des Habitus im Sinne von, davor habe ich in der Behindertenpflege gearbeitet und jetzt kaufe ich mir einen Ferrari F40 und lebe an der Côte d'Azur, sondern im Grunde fast schon so, auch so ein Beharren auf das Bestehende, ein Weiterführen des Bestehenden. Und das fand ich erstmal interessanter als diese schon so auserzählten Bilder von Personen, die einen radikalen Wandel umheben. Und dann ist es im Grunde nur, welche Marken, welche Orte, sozusagen die symbolischen Träger dieses Lebensstilwandels.
Ja, da gibt es auch großartige Szenen. Also einer dieser Kryptogewinner fährt mit einem verbeulten Saab durch die Gegend, kauft sich eben kein neues Auto, sondern mobilisiert das alte immer wieder. Einer lebt in einer WG in Berlin-Neukölln, also wirklich mit Dusche in der Küche, nicht besonders luxuriös, aber der hat sich von seinen Gewinnen eine riesige Menge AirPods Pro gekauft und die liegen aufgeladen in einer Salatschüssel neben der Wohnungstür. Also so ein Understatement, Sie nennen das auch Sleeper-Verhalten. Ist es das, was Sie besonders beeindruckt hat?
Übrigens, ja, zu den AirPod Pros, die habe ich tatsächlich hier noch liegen. Ich habe heute leider das Case im Zug verloren, also werde ich mir ein neues Case bestellen. Aber ich benutze die nach wie vor. Genau, Sleeper wären ja sozusagen genau das, was ich eben beschrieben habe. Also Personen, die nicht nach außen ihre Kaufkraft nicht ist, als Haut tragen. Und dann ist es dann aber eben dieses, wenn man dann gerade besonders interessant, wenn man die Leute zu Hause besucht, das war nicht immer der Fall, aber in dem Fall eben schon, dann hat man, haben die eigentlich, merkt man dieses Bestehende, aber das Neue schreibt sich eben rein und das ein Ausdruck davon ist halt eben diese Figur, die weiß, dass sie so ein bisschen schusselig ist und dazu neigt, alles zu verlieren. Also kauft sie sich einfach 50 AirPod Pros, legt sie sich neben die Tür und nimmt, wie andere sich so Kaugummis mitnehmen für unterwegs, nimmt der sich halt immer so Kopfhörer mit, weil er weiß, er wird eh einen davon verlieren.
Das ist finanzielle Freiheit.
Genau.
Das Buch fängt eine Stimmung ein, die vielleicht gerade viele Menschen teilen, das Gefühl nämlich, dass sich Arbeit, mein Vater hätte gesagt, ehrliche Arbeit nicht mehr lohnt. Immer wieder wird Krypto als Utopie bezeichnet, als Gegenbewegung zum mangelnden Vertrauen in die Finanzsysteme. Inwiefern, Herr Guse, würden Sie Krypto als eine Gegenkultur bezeichnen? An einer Stelle fällt ja im Buch sogar der Begriff Punk.
Also das Selbstverständnis ist auf jeden Fall genau dieses, zu sagen, gegen den Mainstream, gegen bestehende, vor allem Finanzinstitutionen, aber nicht nur. Es hat auch so ein, da ist auch in den Subströmungen auch ein bestimmter politischer oder eine gesellschaftliche Utopie, die so sehr technokratisch ist, ne? Sozusagen gesellschaftliche Probleme mit Technologie zu lösen. Und das geht natürlich auf unmittelbar zurück auf die Gründung von Bitcoin, ne? Also sozusagen die erste Kryptowährung, sozusagen als Antwort auf die Finanzkrise 2008, 2009, zu sagen, dieses System ist kaputt, wir brauchen ein neues. Und auch wenn das alles nicht funktioniert hat und Bitcoin weit weg von dieser ursprünglichen Idee ist, bleibt sozusagen dieses Selbstverständnis von wir sind eine Gegenbewegung bestehen. Und deswegen finde ich auch Krypto interessanter, und das bringt mich zu meinem ursprünglichen Punkt, warum ich jetzt diesen Gegenstand als Beispiel für die Krise der Erwerbsgesellschaft nehme und Krise der Mittelschicht, ist, natürlich gibt es tausend alternative, hochspekulative Objekte. Man kann auch Lego-Sets sammeln, selten, ne? Und darauf sozusagen auf Gewinne hoffen. Aber das Interessante an Krypto ist eben genau diese ideologische Einfärbung, dass es eben nicht nur darum geht, also in der Erzählung nicht nur darum geht, das Individuum reich zu machen, sondern einen gesellschaftlichen Wandel voran.
Ich muss gestehen, Herr Guse, beim Lesen Ihres Buches hat es mir dann doch so ein bisschen unter den Fingernägeln gejuckt, ob man nicht vielleicht doch auch selber in Krypto investieren sollte. Weil diese Geschichten, die animieren einen natürlich so ein bisschen dazu. Und Sie haben geschrieben in diesem Buch, dass auch Sie sich anstecken ließen. Sie haben 2000 Euro investiert, die Sie leider komplett wieder verloren haben. Aber wie sieht es jetzt aus nach dieser jahrelangen Beschäftigung mit Krypto und nach diesen Erfolgsgeschichten? Lassen Sie jetzt die Finger von Krypto oder haben Sie so ein paar geheime Insider-Tipps mitgenommen?
Nee, ich lasse die Finger davon. Das ist ja auch ein Kern sozusagen Mechanismus, mit dem man sozusagen Leute reinbekommt. Die meisten Kryptowährungen, die mit Abstand meisten, sind letzten Endes ja Nullsummenspiel, ne, weil es ja da keine Produktivität gibt. Das heißt, der Wert kann nur steigen, weil jemand anderes zu einem höheren Preis einkauft. Das lebt eben davon, von genauso Erzählung. Ich kenne jemanden, der damit gemacht hat. Und anderen Mechanismen, die sozusagen diese FOMO, diese Fear of Missing Out, die Angst, irgendwas zu verpassen, die wird natürlich ganz massiv bewirtschaftet, indem immer wieder sozusagen nach außen in den Leuten in den Schädel gepresst wird, es ist noch nicht zu spät. Das ist 14 Jahre nach Bitcoin immer noch nicht zu spät. Es wird immer noch weitergehen. Und das ist natürlich eine Voraussetzung, weil man natürlich will, die schon früher dabei sind, brauchen neue Leute, damit der Preis weiter steigt.
Wir haben auch einen Anlagetipp. 23 Euro investieren in Juan S. Guse und sein Buch Tausendmal so viel Geld wie jetzt, erschienen im S. Fischer Verlag. 192 Seiten. Wie gesagt, für 23 Euro und statt 2000 Euro zu verlieren, haben Sie dann noch sehr viel Geld, um sich weitere gute Bücher zu kaufen. Vielen Dank für das Gespräch und für diese Aufklärung.
Danke.
Danke.
Und das hier ist Simmel, Where's My Love?
Cold bones. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same?
Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
94 Seiten, die es in sich haben. Hunchback, so heißt die Novelle der japanischen Autorin Sau Ichikawa. 1979 wurde sie mit einer neuromuskulären Störung geboren. Sie ist auf ein Beatmungsgerät und einen Rollstuhl angewiesen. Sie hat jetzt den wichtigsten japanischen Literaturpreis gewonnen, den Akutagawa-Preis.
Das Buch wurde zum Bestseller, unter anderem auch für den International Booker Prize nominiert. Hunchback erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die versucht, ihrem stark eingeschränkten Körper Erfahrungen wie Sexualität, Empfängnis, Abtreibung abzutrotzen. Für die Literaturagenten hat die Autorin und Literaturwissenschaftlerin Miku Sophie Kümel das skandalträchtige Buch gelesen. Hallo Miku.
Schönen guten Tag.
Miku, die Hauptfigur des Buches heißt Chaka Izawa und die hat das erklärte Ziel, Mensch zu werden. Was verbirgt sich hinter diesem Wunsch?
Ja, das ist eigentlich schon die ganze Frage, die hinter dem kompletten Buch steht. Was ist überhaupt Mensch sein? Ich glaube, wenn man es gelesen hat, würde man sagen, es geht eigentlich darum, gesehen zu werden. Also die Erzählerin lebt in so einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, die ihr tatsächlich sogar gehört. Ihre Eltern haben ihr das vermacht. Also sie ist finanziell well off und lebt dort, aber ist eigentlich natürlich dahinter verschlossenen Türen und hat wenig Gelegenheit, an einem Alltag außerhalb dessen teilzuhaben. Und es geht sehr, sehr viel darum, wie kann Teilhabe eigentlich aussehen und wie kann man gesehen werden, wenn man so empfindet, die Erzählerin, dass eigentlich unsichtbar ist in der Form, wie man existiert für die meisten Menschen.
Es gibt in diesem Buch Szenen, die pornografisch nach gerade anstößig sind, zum Beispiel Tötungsfantasien gegen einen Fötus, der nur gezeugt wird, damit er abgetrieben werden kann. Allein schon der Gedanke erscheint monströs. Wogegen richtet sich die Provokation der Autorin?
Ja, also Ishikawa fordert halt so ein bisschen heraus, was wir überhaupt für eine Vorstellung haben von Schuld und von auch Reinheit und zum Beispiel auch von sowas wie Fürsorge. Also diese entgrenzte Erzählerin, die kann eben all das denken. Und dazu muss man auch sagen, wir steigen quasi in das Buch ein mit so einer Szene, die wie so ein weirder Porno sich liest. Und dann ist irgendwie klar, diese Erzählerin schreibt das. Die verdingt sich damit im Internet, sehr menschliche Geschichten und Erzählungen zu vertreiben und hat eh auch mehrere Identitäten online, wo sie sich eben in Worten komplett ausleben kann. Die Lebensnähe, die das hat, ist ein wichtiger Punkt, weil sie immer wieder auch thematisiert, wie sehr sie als niemals als sexuelles oder überhaupt irgendwie fleischliches Wesen gelesen wird aufgrund ihrer Behinderung. Sie sagt, glaube ich, sogar an einer Stelle, bin jung, bin weiblich, ich habe Geld und wenn ich nicht diese Behinderung hätte, dann würde ich gesehen werden und mir stünde die Welt offen.
Es gibt eine Episode in diesem Buch, von der ich noch nie was gehört hatte, die uns aber sehr gegenwärtig vorkommt. Als nämlich die Mona Lisa Ende der 1940er Jahre in Japan ausgestellt wurde, wurde sie mit roter Farbe besprüht. Wie fügt sich diese Geschichte in die Novelle von Sao Ishikawa ein?
Naja, das ist eben ein Thema, bei dem natürlich sehr roh und sehr materiell irgendwie eingegriffen wird in sowas wie Schönheit und ein Bild von dem, was irgendwie Menschheit, was Kultur ist und was Kulturgut ist. Und ich finde, diese Kraft, die diese Aktion hat, verblasst eigentlich noch im Vergleich zu dem, was diese Lektüre-Erfahrung des Buches ist. Weil wenn man sagt, so Literatur ist irgendwie eine Empathieschule, dann ist es an dieser Stelle wirklich einiger Mut, den man braucht, um sich auf Ishikawas Geschichte einzulassen, da reinzugehen und dieser Figur zuzuhören und ihren Gedanken. Weil ich glaube, dass es uns dabei ertappt, dass wir natürlich alle sagen, Ableismus ist furchtbar und die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung ist schrecklich. Aber sich an bestimmte Gedankenwelten anzunähern und eine bestimmte Räume aufzumachen und sich da wirklich reinzugeben, so immersiv wie dieser Roman das macht, das trauen sich wahrscheinlich die meisten nicht.
Ja, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, der Text behandelt das Thema Behinderung und ist verfasst von einer Autorin, die das Schicksal der Behinderung teilt. Wie ist das dem Buch anzumerken?
Ich glaube, in der starken Materialität, die das hat, also ich habe ja vorhin schon erzählt, das sind auch so Texte eingewoben, die die Erzählerin quasi ins Internet stellt, auch provokante Tweets, die sie mit einer anderen Personality sozusagen hochlädt und was sie in Foren Beiträgen schreibt. Und dann ist immer der Clash mit den Schilderungen der Realität, der zum Beispiel Mechanik hinter ihren verschiedenen Versorgungseinrichtungen, ihr Beatmungsgerät, wie sie den Speichel mit so einer Schwammmechanik selbst auftupfen muss und wie sie eigentlich selber ihren Körper die ganze Zeit aktiv und bewusst unterstützen muss und viele Dinge machen muss, die meisten von uns überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und das ist auch ganz toll übersetzt von Katja Busson. Das ist halt eine unfassbare Intensität und Materialität und ist nie barock, sondern immer knapp und klar, aber sehr eindrücklich. Und ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass es diese Autorin ist, die es geschrieben hat, oder die eine Person mit einer Behinderung. Es ist, glaube ich, vor allem diese Autorin, die das geschrieben hat, die auch gesagt hat, selbst im Übrigen, sie möchte ungern jetzt zu so einem Symbol werden als eine behinderte Autorin, sondern die sagt, die Leute sollten sich vielleicht lieber fragen, warum es so lange gedauert hat, bis eine behinderte Person mal diesen Akutagawa-Preis bekommen hat.
Und jetzt, Miko, das ist ja wie immer die allerschwierigste Aufgabe. Ein Kurzurteil für den Buchaufkleber von diesem Buch Hunchback.
Eine Arie über das Menschsein. Kraftvoll, schrankenlos und unerschrocken in der Ergründung der Frage, was das eigentlich sein soll. so ein Mensch.
Das sagt unsere lesende Autorin Miku Sophie Kümel über das Buch Hunchback von Sao Ichikawa. Übersetzt von Katja Busson, erschienen im Echo Verlag, 94 Seiten, kosten 22 Euro.
Und schon mal merken, am 18. Juli stellt Miku Sophie Kümel ihren neuen Roman Hannah über Leben und Werk der Künstlerin Hannah Höch im Deutschen Theater vor. Karten sind jetzt schon zu erwerben. Wir kommen und sagen vielen Dank für die Vorstellung dieses, wie gesagt, skandalträchtigen Buches. Danke, Miku.
Vielen Dank.
Und jetzt hören wir Peter and Carrie mit All I've Got Are My Dreams. Nina Simone hören wir jetzt mit Ain't Got No, I Got Life.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love. Ain't got no faith. I ain't got no culture. Ain't got no mother. Ain't got no father. Ain't got no brother. Ain't got no children.
Heute endet die Aktion Berlin liest ein Buch, mit der wir 2 Wochen lang die Stadt in einen großen Lesekreis verwandelt haben, in vielen Veranstaltungen rund um den Roman Pi mal Daumen von Alina Bronski. Ja, Thomas, du warst ja bei einigen Veranstaltungen mit dabei und hast Eindrücke, Stimmen und so weiter gesammelt. Gab es für dich Momente, die dir jetzt besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, viele. Angefangen von der Eröffnungsveranstaltung mit Alina Bronski, bei der sie uns ja die Figuren genauer vorgestellt hat. Den 16-jährigen Erzähler Oskar, der sich für ein Mathe-Genie hält und, weil er zudem noch aus wohlhabenden, adligen Hause stammt, auf den Rest der Welt herabblickt. Und die zweite Figur ist Moni Kosinski, eine 53-Jährige, die sich mit Vorliebe in Leopardenmuster kleidet, mit 3 Minijobs die ganze Familie am Laufen hält und sich einen Lebenstraum erfüllt, etwas, das ihr niemand zutraut. Sie studiert Mathematik. Das klingt erstmal nach kreativ ausgedachten Figuren, doch bei einer Lesung in der Humboldt-Bibliothek in Tegel sagte ein Besucher Folgendes.
Ich finde an der Moni sehr interessant, dass sie letztendlich eine Person darstellt, die ein jeder sicherlich schon mal irgendwo erlebt hat, sich vielleicht kennt aus dem Freundeskreis heraus, aus dem Verwandtenverhältnis heraus, wo man sich auch selbst immer fragt, wie kann es sein, dass diese Person sich ohne Rücksicht auf ihre eigenen Verluste für andere Personen mehr einsetzt als für sich selbst und Gutes tut, ja, und uneingeschränkt für andere Personen da ist.
Jetzt handelt das Buch ja auch von Mathematik und das ist nicht jedermanns Leidenschaft. Also für manche ist es das Schulfach, in dem sie Erfahrungen des Scheiterns oder auch der Herabwürdigung erlebt haben.
Ja, aber für andere ist Mathematik eben was Hochästhetisches. Alina Bronski sprach in der Eröffnung ja sogar von der beinahe meditativen Ruhe, die sie überkommt, wenn sie sich mit höherer Mathematik beschäftigt. Ich fand einen Gedanken sehr wichtig, den eine Besucherin in der Mark Twain Bibliothek in Marzahn äußerte.
Mich das seit Jahren ärgert, dass die Mathematik so abgewertet wird. An allen Stellen kokettieren alle damit, dass sie schlecht in Mathematik waren und gucken sie mal aus, mir ist doch trotzdem was geworden, so nach dem Motto. Und da wird so eine Richtung vorgegeben, dass sich die Kinder, Jugendlichen oder die Gesellschaft gar nicht mehr bemüht, das zu verstehen. Und dabei ist es so interessant und gibt ja auch so viele Grundlagen für das weitere Leben auch.
Und den Gedanken nahm dann im Gespräch ein Mann auf, seines Zeichens Bauingenieur, der sagte, ohne Mathematik säßen wir gar nicht hier, es gäbe keine Gebäude und auch die Mikrofone nicht, die unsere Stimme verstärken.
Also auch keine Literaturagenten ohne Mathematik. Du hast es vorhin schon gesagt, Moni Kosinski erfüllt sich mit dem Mathestudium einen Lebenstraum. War das auch ein Thema in den Gesprächen rund um das Buch?
Ja, unbedingt. Das kam immer wieder auf, wie mutig Moni ist, welche Widerstände sie überwindet. Und ermutigt davon haben dann auch Besucherinnen und Besucher über ihre Lebensträume erzählt.
In meinem zweiten Leben würde ich gerne Landschaftsarchitektin werden. Landschaftsarchitektin finde ich faszinierend, was man da alles beachten muss, wie lange das dauert. Also bin ich jetzt zu alt dazu, das zu erleben. Aber wenn man so einen Park anlegt zum Beispiel, muss man ja wissen, der Baum, der wächst so und so viele Jahre und wird dann so groß und die Sichtachse muss ja dann noch bleiben. Das finde ich total faszinierend.
Ja, ein letzter Aspekt, der wichtig ist in diesem Roman, ist Bildungsgerechtigkeit. Also wer kommt überhaupt an die Universität und wer wird im Schulsystem gefördert oder benachteiligt?
Mhm. Dazu gab es ja auch auf Radio 1 eine große Diskussion im Rahmen der Sendung Die Weber. Die Sendung ist wie alle Beiträge zu Berlin liest auf den Seiten von Radio 1 und Radio 3 nachzuhören. Auch in den Lesungen in den Bibliotheken wurden immer wieder von Bildungsgerechtigkeit gesprochen. Und da gab es viele Lehrerinnen und Lehrer im Publikum, die davon berichteten, dass es eben oft auf das persönliche Engagement ankommt.
Da kam ein Flüchtlingskind, die macht jetzt 9. Klasse, hat die Probearbeit da geschrieben, eine knappe 4 geschrieben. Und jetzt kam sie mit Körperberechnung. Und dann hatte sie Formeln und wusste nicht, was das alles bedeutet. Und da habe ich mich mit ihr hingesetzt und habe erstmal einen Körper gebastelt. Eine Pyramide, aufklappen, Stützdreiecke rein und ihr alles farbig dargestellt und dann habe ich ihr die dann nachher auch geschenkt und sie hat es dann auch verstanden. Und das ist das, was die Mathematik fasziniert und ausmacht, dass man den Schülern das versucht, anschaulich darzustellen. Und dann kriegen sie das auch mit.
Das war übrigens eine Stimme aus der Lesung in Marzahn-Hellersdorf. Die wurde komplett mitgeschnitten und als Podcast der Mark-Twain-Bibliothek veröffentlicht. Also wenn Sie mal hören wollen, wie so eine Lesung im Rahmen von Berlin liest ein Buch war, hören Sie da mal rein.
Und wir hören gleich zum Abschied nochmal einen Auszug aus Pi mal Daumen von Alina Bronski.
take a tree to the mountain. I saw you trapped up in the cableway. I prayed that you would fall and come floating down to me. Oh yeah. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
This is an assault against love. Help.
this, nothing protects. When law equals abuse, dark hearts and tears. And I wish I could help. I wish I could have help. I wish I could help. I wish I could have help. I wish I could help. I wish I could have help. I wish I could help. I wish I could help. Well,
Scott Matthew Waters, The Wish. So, und jetzt zum Schluss, zum Abschied aus Pi mal Daumen noch eine kurze Geschichte, die für sich ganz allein steht. Es erzählt sie im Buch ein Professor namens Herbst. Er ist einer der Professoren, die Moni Kosinski und Oskar unterrichten. Herbst ist 64 Jahre alt. Kurz zur Orientierung, wir befinden uns in dieser Szene im Büro von Professor Herbst. Oskar ist dabei. Oskar ist der Erzähler. Wie gesagt, er ist 16, ein Mathe-Genie, meint über alles in der Welt Bescheid zu wissen.
Und es liest Fabian Busch, der auch das Hörbuch zu Pi mal Daumen eingesprochen hat.
Wissen Sie, worüber ich mich gerade ärgere? Fragte Herbst. Obwohl ich nicht gern herumriet, tat ich ihm den Gefallen. Darüber, dass nicht Sie den großen Satz von Fermat bewiesen haben? Herbst lächelte. Ganz knapp daneben. Ich hole etwas weiter aus. Vor 2 Jahren hatte ich eine ungute Zeit in meinem Leben. Ich versuchte, bei Verstand zu bleiben, indem ich die ganze Zeit an Mathematik dachte. Ich schaute nicht nach links und nicht nach rechts. Ich nahm kein einziges menschliches Gesicht wahr. Man kennt's, sagte ich, stolz auf meine Smalltalk-Skills. Manchmal musste ich Lebensmittel einkaufen. Wieder nickte ich verständnisvoll, weil ich auch diese Herausforderung kannte. Ich raste das Einkaufen und spielte daher währenddessen die ganze Zeit ein kleines Spiel mit mir selbst. Ich setzte meine Einkäufe so zusammen, dass ich ein Wechselgeld von 3,14 Euro zurückbekam. Ich hatte mit mir selbst vereinbart, dass alles gut würde, wenn ich es nur durchhielte. Ich nickte abermals, erschrocken darüber, wie sehr ihm sein Mittagskäfir offenbar die Zunge gelöst hatte. »Ich ging immer in den schmuddeligen Discounter bei uns an der Ecke«, fuhr Herbst fort. Er klang dabei wie diese Oma, die vom Untergang der Titanic erzählte, was mich um meine Zeitressourcen bangen ließ. Ich schaute niemals hin, wer da an der Kasse saß, bis ich eines Tages meinen Toast und die Buletten zu Hause auspackte und mir den Kassenzettel in die Hände fiel. Das Wechselgeld betrug 2,78 Euro. Ich hatte mich verrechnet. Und dennoch war ich sicher, dass die Kassiererin mir meine üblichen 3,14 Euro zurückgegeben hatte. Alles andere hätte mich auch massiv verstört. Ich holte das Wechselgeld aus der Hosentasche und tatsächlich 2 2-Euro-Münzen, eine 1-Euro-Münze, einmal 10 Cent, 2 Münzen zu jeweils 2 Cent. »Dumme Kassiererin«, sagte ich, »hat einen Fehlbetrag von 36 Cent in der Kasse.« »Ich habe eine andere Schlussfolgerung gezogen.« Herbst faltete die Hände und stützte das Kinn darauf. Sie hatte sich meinen kleinen Tick gemerkt und bekam Mitleid mit mir, einem Fremden, der sich kein einziges Mal die Mühe gegeben hatte, ihr ins Gesicht zu schauen. Sie wollte mich nicht aufregen, vielleicht erkannte sie auch meine Not. Sie nahm es offensichtlich in Kauf, 36 Cent aus eigener Tasche dazuzulegen. Tolle Geschichte. Ich war erleichtert darüber, dass sie schneller geendet hatte als befürchtet. Vielen Dank. Ich war so verblüfft, dass ich in den Laden zurückging, aber die Kassiererin hatte bereits Feierabend. Ich versuchte, mich an sie zu erinnern, aber keine Chance. Ich kam am nächsten Tag wieder, aber Sie können es sich vielleicht denken. Es war eine alte Freundin von Ihnen? Kommen Sie, das ist doch offensichtlich. Sie war nicht da und am nächsten Tag auch nicht. Sie hatte gekündigt oder ihr war gekündigt worden. Niemand sagte es mir. Wegen der 36 Cent? Ich hoffe nicht. Jedenfalls hatte sie sich in Luft aufgelöst. Er trank sein Kefirglas leer und stellte es schwungvoll zurück auf die Fensterbank. Ende der Geschichte, sagte er.
Ende der Sendung, sagen wir.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
If I was a sailor, I would sail you out to sea. Take you across the ocean, ask you to marry me. Oh, if I was a sailor, I would sail you home to me. And if I was a soldier, I would march to war for you. I'd face every bullet and cannonball that flew. Oh, if I was a soldier, I would wage a war for you. And if I was a jailer, I would lock you away. Then I'd have the key to see you each and every day. Oh, if I was a jailer, I would still have you today. And if I was a rich man, I'd buy you flowers every day. But I am a poor man, so I'll pick them on the way. Oh, if I was a rich man, I would pay to make you stay. But I wasted so much time writing songs and playing on my guitar. I wasted so much love. Now I wish I'd never learned to play notes. And if I had an aeroplane, then I'd fly you in. Maybe we'd go to Rome or Paris for the day. Oh, if I had an aeroplane, then I'd whisk you in. And if I was a betting man, I'd bet you loved me too. I'd bet everything I had for the chance to be with you. Oh, if I was a betting man, my odds are 9-2. I wasted so much time writing songs and playing on my guitar. I wasted so much love. Now I wish I'd never learned to play notes. Yeah, I wish I'd never learned to play notes. Oh, I wish I'd never learned to play notes.
Ein jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. Zum Abschluss der Konzertsaison, ein Sommeranfang mit Leidenschaft. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker, weil immer so schnell ausverkauft, in diesem Jahr gleich zweimal. Am 27. und 28. Juni. Für den 27. gibt's noch Karten. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Gustavo Dudamel, Solist der amerikanische Sänger Ryan Speedo Green. In der Waldbühne in Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 20 Uhr mit Jasmin Becker.
Beim Karneval der Kulturen in Berlin läuft seit dem Nachmittag der große Straßenumzug. Rund 4000 Akteurinnen und Akteure beteiligen sich an der Parade, die auf der Frankfurter Allee begonnen hat und Richtung Alexanderplatz zieht. Zehntausende Schaulustige haben sich entlang der Strecke versammelt. Zum ersten Mal findet der Umzug nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain statt. Grund dafür sind Bauarbeiten. Im Fall der Autoattacke gestern in der Passauer Innenstadt hat ein Gericht Haftbefehl gegen den Fahrer erlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Totschlag in 5 Fällen vor. Täter und Opfer stammen aus dem Irak. Aus Passau berichtet Astrid Dax.
Kripo und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der 48-Jährige sein Auto bewusst in die Gruppe von Passanten gelenkt hat. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Sorgerechtsstreit Auslöser für die Tat gewesen sein. Neben seiner 40-jährigen Frau und der 5-jährigen Tochter wurden 3 Frauen im Alter von 18, 39 und 52 Jahren verletzt. Sie sollen Bekannte der Familie sein. Es bestand bei keinem der Opfer Lebensgefahr.
Auf Anweisung von US-Präsident Trump sind in Los Angeles die ersten Soldaten der Nationalgarde eingetroffen. Sie wurden wegen der anhaltenden Proteste geschickt, die sich gegen das harte Vorgehen der Einwanderungsbehörde richten. Aus Kalifornien, Andreas Hein.
Die Truppen der Nationalgarde stehen in der Nähe des Rathauses in Downtown. Dort sind für heute Nachmittag weitere Demonstrationen angekündigt. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, ist nach wie vor entsetzt darüber, dass Präsident Trump die Nationalgarde schickt. Er hatte ihr vorgeworfen, die Lage nicht im Griff zu haben. Seit Freitag dauern die Proteste an verschiedenen Orten in Los Angeles an, friedliche und weniger friedliche. Demonstranten protestierten lautstark gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und blockierten Straßen.
Die Füchse Berlin sind zum ersten Mal deutscher Handballmeister. Am letzten Bundesligaspieltag haben die Berliner 38-33 bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim gewonnen. Damit haben sie die Tabellenführung vor Titelverteidiger Magdeburg behauptet. Tabellenschlusslicht Potsdam hat auch sein letztes Spiel verloren. Gegen Melsungen gab es ein 26-31. In der Nations League hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Spiel um Platz 3 verloren. Das Team von